Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast der Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno.
So let's talk about Sweden.
Die schwedische Regierung aber lässt ihren Bürgern ihre Freiheit.
Schwedens vielbeachteter Sonderweg.
Sweden has gone in the opposite direction.
Grundschulen, Kitas, Restaurants wurden nie geschlossen.
Genau so fing im Juni vor gut einem halben Jahr eine 8-Milliarden-Episode zu Schweden an. Sie erinnern sich bestimmt noch an die Zeit, damals wurde sehr, sehr viel über Schweden geredet. Denn während weltweit mit mehr oder weniger strengen Lockdowns ganze Bevölkerungen weggesperrt worden waren, ganze Volkswirtschaften eine Vollbremsung hinlegen mussten, machte Schweden anders. Kein Lockdown, nur moderate Einschränkungen, wenn überhaupt nur Empfehlungen von Seiten der Regierung. Etwas ganz Neues entstand damals, eine hysteriefreie Pandemie. Ich sprach damals mit Dietmar Pieper, Spiegelredakteur im Ressort Ausland. Er war damals nach Schweden gereist, hatte mit Leuten gesprochen und war zwar durchaus skeptisch, was den schwedischen Sonderweg anging, aber er war auch vorsichtig. Es war ja noch früh in der Pandemie und vielleicht würde sich dieser Sonderweg längerfristig als richtig erweisen. Ich fasste damals den schwedischen Plan ungefähr so zusammen. Die Überlegung dahinter ist, Schweden geht davon aus, dass das Virus wiederkommt, es also eine zweite Welle gibt. Und dann werden viele andere Länder erneut Ausgangssperren verhängen, wenn sie die Todeszahlen klein halten wollen. Oder auch nicht, weil die Bevölkerung einfach nicht nochmal eingesperrt werden möchte. Und spätestens da, sagen die Schweden, werden auch in anderen Ländern die Todesraten steigen. Schweden aber wird zu diesem Zeitpunkt durch die vielen Genesenen von Covid-19 wenigstens in Teilen immun sein.
If you are successful in reducing the death rate now, what you're simply doing is you're going to see a higher death rate later on. I think that is actually what the Swedish authorities are doing right now. They are accepting to have more deaths right now, because it'll also mean fewer deaths in the future. And at the same time, of course, it'll mean less economic damage.
Das ist also der Plan. Wir tun das, was langfristig unseren Leuten hilft. Darum kein Contact Tracing, keine Verbote, nur freiwillige Maßnahmen. Fast 5000 Tote sind ein hoher Preis. Das sagen auch schwedische Experten. Aber ein hoher Preis, der sich langfristig auszahlen könnte. Wie gesagt, das waren meine Worte im letzten Sommer, im Juni. Mittlerweile ist es Dezember und es sind nicht mehr 5000 Tote, es sind über 7000 Tote. Das Land steckt mitten in einer heftigen zweiten Welle und es hat also genau das erlebt, was es unbedingt verhindern wollte. Eine zweite Welle. Die Sterblichkeitsrate in Sachen Covid-19 pro 100.000 Einwohner liegt in Schweden bei etwa 70. Im Nachbarland Finnland, wo man deutlich restriktiver vorgegangen ist, liegt sie bei 7, in Norwegen bei 6. Heute spreche ich wieder mit Dietmar Pieper, der die Situation in Schweden natürlich weiterverfolgt hat. Und Dietmar, bevor wir über die Aktualität sprechen in Schweden, und so viel kann ich jetzt schon sagen, die Schweden haben den Kurs geändert und dieser Sonderweg ist in Teilen tatsächlich vorbei. Bevor wir darüber sprechen, lass uns doch erstmal versuchen, die Situation im Frühjahr, im Frühsommer uns nochmal vor Augen zu führen. Was dachtest du damals, als du zum ersten Mal vom schwedischen Sonderweg gehört hast?
Ich fand es zunächst mal sehr interessant, denn man konnte ja noch nicht wissen, was daraus folgt. Es gab verschiedene Ansichten, wie man mit der Pandemie umgehen soll. Am Anfang war Schweden ja nicht allein, sondern die Briten und die Niederländer waren auch noch mit dabei und haben mehr oder weniger deutlich ausgesprochen eine Strategie verfolgt, die auf die sogenannte Herdenimmunität herauslaufen sollte. Also Schutz von Risikogruppen und ansonsten möglichst wenig Einschränkungen, damit das Virus sich möglichst schnell in der Bevölkerung verbreitet, weil man ja davon ausging, es ist ein Virus, das vielleicht so ist wie eine Grippe, hinterlässt keine schweren Folgen. Das alles war damals ja noch nicht so genau bekannt wie heute. Und da waren Schweden, die Niederländer und die Briten zunächst gemeinsam. Und dann kam der Moment, wo die Briten und auch die Niederländer umgeschwenkt sind. Und plötzlich standen die Schweden alleine da. Und es gab so etwas wie den schwedischen Sonderweg. Als einziges Land in Europa, vielleicht sogar weltweit, die gesagt haben, nein, wir bleiben bei dieser Strategie, dass wir nur versuchen, die Risikogruppen zu schützen und alles andere möglichst locker handhaben. Es gab ein paar Einschränkungen. Sie haben die Gymnasialstufen der Schulen geschlossen, natürlich Abstandsregeln eingeführt auf freiwilliger Basis etc. Aber es war doch alles sehr locker. Richtig gehend gewundert habe ich mich damals, dass die Schweden auch noch ihre Skigebiete offen halten wollten für die Osterferien im April. Das fand ich also schon einigermaßen bizarr, als ja klar war, dass also die After-Ski-Partys, siehe Ischgl und so, dass die also gravierende Hotspots sind. Und es gab auch schon Hilferufe aus den schwedischen Skigebieten nach dem Motto, lasst uns nicht allein, wir haben hier kaum Krankenhauskapazitäten. Und da sind sie also in Stockholm immer noch davon ausgegangen, nein, nein, Skifahren ist eine prima Sache, alle sollen an die frische Luft und lasst sie ruhig mal loslegen. Das wurde dann allerdings kurzzeitig abgeblasen.
Dietmar, ich glaube, dass für das Verständnis der schwedischen Situation eines ganz wichtig ist, nämlich, dass die meisten Entscheidungen im Zusammenhang mit Corona ja offenbar nicht die Regierung trifft, sondern eine Behörde.
Genau, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. In Schweden ist entscheidend eine Behörde, die Behörde für Volksgesundheit. Und die ist dafür zuständig, Empfehlungen herauszugeben, die Regierung zu beraten und dem ganzen Volk im Grunde genommen zu sagen, so sollt ihr es machen. Die entscheidende Person ist Anders Tegnell. Anders Tegnell ist der sogenannte Staatsepidemiologe, das ist sein Titel. Er ist zwar nicht Chef der Behörde, er hat dann noch einen Vorgesetzten, aber im Grunde genommen läuft es so, wie Tegnell es will. Und die Regierung tut mehr oder weniger das, was Tegnell sagt. Und das ging fast die ganze Zeit so und hat sich erst jetzt in letzter Zeit geändert. Wir werden da sicherlich noch drauf kommen.
Nur um eines ganz klar zu machen, Schweden hat genau das getan, was viele, und zwar nicht nur in Schweden, ja immer fordern. Nämlich hört auf die Experten. Hört auf die Wissenschaftler und nicht auf Politiker und nicht auf Stimmungen.
Genau, wichtiger Punkt tatsächlich. Darauf waren die Schweden auch tatsächlich ganz stolz, dass sie den Eindruck hatten, bei uns sind es wirklich die Leute, die Ahnung haben und nicht irgendwelche Politiker, die halt viel reden, aber im Detail oft nicht Bescheid wissen. Nein, wir machen es besser als alle anderen. Wir gehen wissenschaftlich an die Sache ran. Ein wichtiger Punkt. Denn gerade im Vergleich zu den Nachbarländern, und das ist ein Vergleich, den man gut anstellen kann, da die kulturellen, wirtschaftlichen, geografischen Bedingungen in Skandinavien sich doch relativ stark gleichen. Gerade im Vergleich zu den Nachbarländern haben die Schweden gesagt, guck mal, die Dänen oder die Norweger, die machen es doch nicht so, wie die Experten wollen, sondern dort mischen sich die Politiker ein. Und die Politiker haben Angst und die Politiker sind übervorsichtig. Das ist der falsche Weg. Wir machen es besser und dafür werden wir auf jeden Fall im Herbst belohnt werden, wenn die anderen die zweite Welle haben.
Wann hattest du die ersten Zweifel am schwedischen Weg?
Also das erste, wie gesagt, war die Sache mit den Skigebieten, wo ich dachte, das kann doch nur im Wahnsinn enden. Dann haben sie das allerdings gestoppt. Das war Mitte April oder gestoppt wurde es kurz vorher. Zu der Zeit stiegen allerdings auch schon die Todesraten ziemlich beachtlich an in Schweden. Das war nämlich ein zweiter Punkt. Dieser Plan, wir schützen unsere Risikogruppen, der ging nicht auf. In den schwedischen Pflegeheimen gab es unheimlich viele Ansteckungen und sehr viele Todesfälle. Und das war natürlich auch ein Punkt, wo ich gedacht habe, da läuft irgendwas schief. Auch wenn die Strategie als solche vielleicht noch hätte aufgehen können, war da schon ein großes Problem. Und zwar eines, mit dem man zunächst ja nicht gerechnet hatte. Es ging genau andersrum, als die Offiziellen, als Tegnell und Co. gesagt hatten. Wir schützen die Schwächsten der Gesellschaft. Nein, die Schwächsten der Gesellschaft wurden eben nicht ausreichend geschützt.
Und dann hieß es ja lange, gut, wir haben zwar viele Tote, aber dafür werden wir im Herbst, wenn die zweite Welle kommt, besser dastehen. Vor gut 8 Wochen noch wurde Anders Tegnell noch genau dazu interviewt.
That you might be able to avoid the kind of second wave we're seeing in other countries.
Yeah, we really hope we can continue like that and it looks good right now.
Natürlich hat man, das würde ich schon zugestehen, man hat nicht bewusst in Kauf genommen, dass viele Menschen sterben. Das nicht. Aber man hat sich damit getröstet und Tegnell und auch die Regierung, die den Kurs ja gestützt hat, die haben ihren Leuten gesagt, also wir haben hier ein Problem, das tut uns sehr leid, aber ihr werdet sehen, im Herbst wird alles besser. Und dann haben die Nachbarländer ein Problem.
Sweden's Prime Minister Stefan Löfven made a rare national address last weekend telling people to cancel their plans and stay home.
Sweden's per capita death rate from the coronavirus is one of the highest in the world.
Swedish authorities are forecasting that life expectancy will drop this year because of the pandemic. Early data from the first half of 2020 shows that men are expected to live 6 months less and women 4 months less.
Es ist eben nicht so gekommen, wie sich Tegnell und Co. das vorgestellt haben. Und deswegen kann man seit einigen Wochen tatsächlich sagen, dass deren Strategie gescheitert ist. Das konnte man bis dahin nicht wissen. Bei aller Kritik, die ich selber hatte, die auch andere hatten, man musste immer noch die Möglichkeit mit berücksichtigen, dass es auch anders hätte kommen können. Dass tatsächlich die Idee mit der Herdenimmunität irgendwie aufgeht und dass also in Stockholm wenigstens im Großraum, ne, das ist ja das größte Ballungsgebiet in Schweden, dass es dort Immunitätsraten von 40-50% vielleicht gibt und dann tatsächlich keine zweite Welle mehr über das Land schwappt. Genau das Gegenteil ist eingetreten und jetzt liegt Schweden bei der Anzahl der Neuinfektionen oder bei der Rate der Neuinfektionen relativ zur Bevölkerung nicht nur wieder viel, viel höher als die Nachbarländer, sondern sogar über dem Durchschnitt der Europäischen Union. Also es ist ein Desaster, würde ich sagen.
Nun hat Schweden den Kurs geändert. Die Maximalzahl für Gruppen beträgt 8. Davor waren es tatsächlich noch 50. Und die Politik hat reagiert, nicht wahr, Dietmar?
Ja, die Politik hat nun endlich reagiert, finde ich, hat nun sehr ernsthaft reagiert und hat eigentlich Tegnell das Ruder aus der Hand genommen, weil sich der Ministerpräsident hingestellt hat und gesagt hat, wir müssen jetzt schärfere Maßnahmen ergreifen. Er hat ein Alkoholverbot ein Ausschankverbot erlassen, dass Alkohol nach 22 Uhr nicht mehr ausgeschenkt werden darf. Die Anzahl der Menschen, die sich treffen dürfen, wurde von der Regierung eingeschränkt. Und es ist angekündigt, dass es auch Gesetzesänderungen geben soll, die der Regierung ein schnelleres und energischeres Eingreifen ermöglichen sollen. Denn tatsächlich ist die schwedische Verfassung ist da ein bisschen anders, als wir das so kennen. Diese Vorrangstellung der Behörde ist jetzt nicht einfach nur eine Willkürentscheidung, sondern es ist tatsächlich in den schwedischen Grundregeln so angelegt. Aber es gab immer die Möglichkeit für die Regierung einzugreifen. Mit dem Rückhalt des Parlaments hätten sie das auch schon früher tun können. Und jetzt erst haben sie es getan. Und ich bin sicher, dass man auch sehen wird, dass der Rückhalt, die sehr große Zustimmung vieler Schweden zu der Strategie, dass der auch zurückgeht und dass ich würde damit rechnen, dass auch Anders Tegnell und seine Behörde auch noch schwer unter Druck geraten.
Ab wann war klar, dass Schweden die falsche Strategie gewählt hat in deinen Augen?
Also ich würde sagen, das war im vorigen Monat, als Tegnell nun wirklich Sachen gesagt hat, die so offenkundig falsch waren. Er hat also, als die Zahlen, die Anzahl der Neuinfektionen schon steil nach oben ging, hat er immer noch gesagt, es gibt keine zweite Welle. Also vollkommen an der Wirklichkeit vorbei. Das musste wirklich jedem auffallen, meiner Meinung nach. Und da hat sicherlich die Regierung gemerkt und die Stimmung auch in der Bevölkerung gespürt, so geht's nicht weiter. Wir können nicht diesen Mann weiterhin alles allein entscheiden lassen.
Aber wenn ich das richtig gelesen habe, gibt es noch immer keine Verpflichtung, Masken zu tragen. Und zwar nirgendwo.
Richtig. Also im Gesamtbild sehe ich das so. Der schwedische Sonderweg ist beendet durch gesetzliche Vorgaben und Empfehlungen, die man in Schweden schon ernst nimmt, das muss man sagen. Also das ist jetzt nicht leicht dahingesprochen, wenn es nur Empfehlungen sind, sondern dass viele Leute halten sich tatsächlich dran. Durch diese Maßnahmen ist Schweden jetzt in einer Art von Lockdown-Light, so ähnlich wie Deutschland. Da gibt es keine allzu großen Unterschiede. Die Schulen sind weiterhin geöffnet, aber die sind ja in Deutschland auch geöffnet, was ich persönlich sehr richtig finde, weil insgesamt die Schulen kein starker Treiber der Epidemie sind, jedenfalls in den jüngeren Klassen. Ein großer Unterschied, und da gibt es noch so etwas wie den schwedischen Sonderweg, ist die Maskenfrage. Also tatsächlich ist es immer noch so, dass Tegnell sagt, Masken helfen nicht wirklich. Masken sind sogar eher gefährlich, weil sie ein falsches Sicherheitsgefühl vermitteln. Und ich bin gespannt, wann sich das ändert. Ich glaube, bis Weihnachten wird sich auch das noch ändern. Ist aber eine Vermutung, kann auch anders kommen.
Am Anfang der Episode lief ja ein Lied, das wir hier auch gerade im Hintergrund hören. Das Lied kursiert im Netz und ist eine Hymne an Anders Tegnell.
Ja, ich habe ihn ja auch mehrfach getroffen. Er ist... ich glaube, er ist durch und durch Wissenschaftler. Ich unterstelle ihm auch überhaupt keine bösen Absichten, ganz und gar nicht. Das tun manche der Kritiker in Schweden und die verteufeln ihn geradezu. Es ist eine kleine, aber laute Gruppe, die es gibt mittlerweile. Ich glaube, dass er hat auch viel Erfahrung, internationale Erfahrungen bei Ebola und anderen Epidemien. Ich glaube, er ist wirklich davon überzeugt, dass er aufgrund von wissenschaftlichen Berechnungen das Richtige tut. Und tatsächlich mit den Masken ist es ja auch so. Du findest halt diese Studie und jene Studie und dann sagt er, es gibt keinen abschließenden Beweis dafür, dass Masken wirklich schützen. Also empfehle ich die nicht. Das ist, glaube ich, die Art und Weise, wie er tickt. Und sicherlich gehört auch, das ist aber jetzt eher spekulativ, so ein gewisses Recht haben wollen schon mit dazu. Und man darf ja nicht vergessen, er wurde lange getragen von einer unglaublich großen Zustimmung. Er war in Schweden ein Volksheld. Die Leute haben sich sein Porträt irgendwie auf den Arm tätowiert und haben T-Shirts und Kaffeetassen mit seinem Porträt gekauft. Also das hat ihn natürlich auch irgendwie überrollt, stelle ich mir vor. Bis dahin ein auch in Schweden nahezu unbekannter Behördenmensch. Und auf einmal ist er ein Star, ein absoluter Star.
I think that is actually what the Swedish authorities are doing right now. They are accepting to have more deaths right now because it'll also mean fewer deaths in the future. And at the same time, of course, it'll mean less economic damage.
Ja, auch nicht so richtig. Die Zahlen geben das jedenfalls bisher nicht her. Also die Rückgänge beim Bruttoinlandsprodukt waren in Schweden also auch sogar höher als in den Nachbarländern bisher. In den Prognosen für das Gesamtjahr und fürs nächste Jahr steht Schweden so im Mittelfeld. Also man sieht da jetzt in den Prognosen zumindest keine großen Effekte. Was man aber sicher sagen kann, ist, dass es kein Vorteil gewesen ist für die Schweden. Aus verschiedenen Gründen, natürlich die Exportabhängigkeit der Wirtschaft und so weiter. Aber ich möchte noch dazu fügen, dass offiziell jedenfalls nie davon gesprochen wurde, dass diese Strategie der Wirtschaft nützen soll. Das wird manchmal falsch dargestellt. Also es gibt tatsächlich keine einzige Äußerung, weder von Tegnell noch von irgendeinem Politiker in Verantwortung, wo es heißt, wir machen das, damit unsere Wirtschaft besser läuft. Das war sozusagen vielleicht eine stille Hoffnung und vielleicht auch mehr bei anderen als bei denen, die den Kurs gesteuert haben. Ein Gedanke vielleicht noch, warum Sie zu dieser Strategie gekommen sind. Es war ein etwas breiteres Bild von dem, was öffentliche Gesundheit bedeutet. Das hat mir auch immer eingeleuchtet, dass man sagt, öffentliche Gesundheit ist jetzt nicht nur der Schutz vor einer Infektion, sondern öffentliche Gesundheit bedeutet auch, dass wir eben ein möglichst normales Leben ermöglichen, dass es keine Nebenwirkungen gibt wie Operationen, die aufgeschoben werden müssen oder dass Leute, die lange eingesperrt sind, Depressionen kriegen und so weiter. Also es war ein etwas breiteres Bild von öffentlicher Gesundheit. Das spielte, glaube ich, eine große Rolle.
Dietmar, du hast am Anfang erwähnt, dass es Menschen gibt, die auf Anti-Corona-Demos die schwedische Fahne mitnehmen. Wie glaubst du, werden Leute reagieren, die den schwedischen Weg verteidigt haben in der Vergangenheit? Du hast ja mittlerweile einige kritische Texte zum schwedischen Weg in der Pandemie veröffentlicht. Wie waren die Reaktionen darauf?
Also es gab zwei Arten von Reaktionen. Die einen waren eben genau so, nach dem Motto, was redest du? Du weißt es doch gar nicht. Manche haben freundlich geschrieben, kommen Sie doch mal her zu uns, kommen Sie ins Land, schauen sich alles an. Dann werden Sie sehen, dass es viel besser läuft, als Sie das so glauben. Es gab auch Reaktionen in Richtung, endlich schreibt das mal einer und wir in Schweden diskutieren nicht kritisch genug. Die Phase ist aus meiner Sicht allerdings vorbei. Also die Zeit, als in Schweden die Diskussion fast ohne Kritik lief, die ist vorbei. Also viele tun sich natürlich schwer damit, jetzt umzudenken. Das ist ja ganz klar. Man war fest davon überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein. Und natürlich ist das Alltagsleben, das darf man auch nicht vergessen, wenn man nun jetzt niemand in der Familie hat, der mit dem Virus infiziert ist, wenn man keine Bekannten hat, die daran zu leiden haben, dann führt man vielleicht nach wie vor oder mit Sicherheit nach wie vor ein relativ normales Leben. Und das ist ja auch ganz schön, natürlich. Und wenn dann Leute kommen und sagen, hey, ihr macht da alles falsch, das möchte man auch nicht so gerne hören. Ich möchte einen letzten Punkt noch ansprechen. Das habe ich jetzt eigentlich erst gelernt. Also ich kenne Schweden recht gut. Ich mag das Land auch sehr. Jedes Mal, wenn ich mit dem Schiff nach Stockholm reinfahre, geht mir das Herz auf. Aber ich habe jetzt erst gemerkt, dass es so etwas gibt wie den schwedischen Exzeptionalismus. Ja, ist ein etwas schwieriges Wort. Man kennt das so eher aus den USA, ne? The American Exceptionalism. Der Glaube, dass man irgendwie was Besonderes ist. Und das gibt's in Schweden auch. Das finde ich ganz interessant. Also man glaubt, dass man irgendwie moralischer ist als andere und dass man einfach vieles besser macht.
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast Spiegel. Ich bedanke mich bei meinem Spiegelkollegen Dietmar Pieper und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Alle Spiegel-Podcasts hören Sie auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcast und den üblichen Podcast-Apps. Bleiben Sie gesund.